Das Thema Essen. Eines der größten Streitfragen, die ich kenne, vor allem im Sportbereich. Und tatsächlich ist dies die allererste Folge über das Thema Ernährung bei mir im Podcast. Wow. Naja, aber besser spät als nie, würde ich sagen. Und wir starten heute direkt mit einem spezifischen Ernährungsthema. Vegan als Crossfit-Athlet. Und ich kann auch schon mal anteasern, für alle, die mehr zum Thema Ernährung wissen wollen und vielleicht auch generelle Ernährung, da kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch noch eine Folge zu. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Pia Zeller, vegane Athletin aus der Athletenschmiede, gibt uns heute einen Einblick, wie sie sich vegan ernährt und damit auch Muskeln aufbauen kann. Für die wissenschaftlichen Fakten ist der Ernährungsberater Lasse Weiß dabei. Wir reißen heute einiges an, über Soja, Tipps und Tricks für eine Competition, Blutwerte und vieles mehr. Wenn euch solche Themen interessieren, dann lasst mich das doch gerne mal wissen. Außerdem, wenn ihr das noch nicht getan habt, freue ich mich sehr, wenn ihr den Podcast bewertet und auch ein Abo dalasst. Damit supportet ihr mich sehr mit meiner Arbeit. Und natürlich sehe ich das auch und wertschätze das sehr, dass ihr immer wieder einschaltet und zuhört. Also es beruht ja auf Gegenseitigkeit, eine sogenannte Win-Win-Situation. Und ich freue mich natürlich auch sehr. Danke an dieser Stelle. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel vorweg sagen, sondern wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Banges Bizeps Besprechungen. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet und ich glaube, heute haben wir ein, ich sage immer, wir haben ein besonderes Thema, aber ich finde auch heute haben wir ein besonderes Thema. Und für dieses Thema habe ich heute zwei Gäste, also seit langem haben wir mal wieder eine Dreierrunde und ich freue mich einerseits heute eine Crossfitterin zu Gast zu haben. Sie ist 25 Jahre jung, habt ihr vielleicht schon mal bei Battle the Beach gesehen, beim German Throwdown unter anderem. Wenn ihr aus dem hohen Norden kommt, könntet ihr sie vielleicht auch schon mal in einer Box gesehen haben. Sie trainiert nämlich in der Athletenschmiede. Und weswegen sie auch heute zu Gast ist, nicht nur, weil sie Crossfitterin ist, sondern wenn ich richtig bin, ist sie seit 7 Jahren vegan. Ich freue mich, dass sie zu Gast ist. Hallo Pia Zeller.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe noch einen zweiten Gast heute dabei. Ihn könntet ihr auch schon mal auf dem Competition Floor gesehen haben. Er ist aber auch meistens bei Competition dabei und feuert lautstark an. Und er hat eine Spezialität oder natürlich auch einen Job, der heute wichtig ist und für den wir ihn brauchen, denn er ist Ernährungsberater. Und weswegen er oft am Rand steht, er feuert ganz stark Julia Jakobsen an. In diesem Gespann sieht man ihn öfters. Ich freue mich sehr, dass du heute mit zu Gast bist. Lasse Weiß.
Ja, freut mich auch, dass ihr mich dazugehört habt. Bin sehr gespannt.
Vielleicht fangen wir erstmal wieder mit eurer Vorstellung an für die Leute, die euch noch nicht kennen, noch nirgendwo gesehen haben oder von euch was gehört haben. Ladies first, Pia, wer bist du eigentlich?
Du hast es eigentlich ganz gut schon zusammengefasst. Ich bin Pia, 25 Jahre alt. Ich trainiere in der Athletenschmiede seit 3 Jahren mittlerweile, mache aber CrossFit seit 7 Jahren und bin auch seit 7 Jahren vegan. Also es ist tatsächlich eher so Hand in Hand gekommen. Und das ist gerade so mein Lebensschwerpunkt.
Lasse, magst du dich auch noch einmal vorstellen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen?
Klar, ich bin Lasse. ich bin 26, ich muss jedes Mal überlegen. Ich komme auch aus Kiel, also ich trainiere tatsächlich mit Pia in der gleichen Box. Also wir sind beide auch Coaches in der Athletenschmiede. Und nebenbei studiere ich jetzt seit 6 Jahren Ernährungswissenschaft. Ich schätze, deswegen bin ich hier heute. Und bin aber auch seit 7 Jahren jetzt vegan. Also genauso lang wie Pia, wusste ich vorher auch nicht, auch wenn wir uns sehr viel sehen. Genau.
Und ich glaube also, wer es jetzt noch nicht weiß, sollte das Thema spätestens jetzt herausgefunden haben. Natürlich wollen wir über CrossFit sprechen, aber vor allen Dingen in dem Bezug mit Ernährung, mit dem Fokus vegan sein. Denn ich kann mir vorstellen, ich habe da keine Statistiken zu, dass im CrossFit aber wahrscheinlich vegan noch nicht ganz so groß ist, weil wir natürlich Proteine brauchen. Und das Gute ist, wir haben mal vorher so rumgefragt in der Community und ein paar Fragen heute von euch mitgebracht, ein paar vielleicht Vorurteile, die es auch gegenüber dem Veganismus gibt, und haben eben jetzt einmal eine Athletin mit dabei, die diese Erfahrung gemacht hat, und einen veganen Ernährungsberater, der auch die Facts dahinter kennt, also eine super Kombi. Und Pia, du hast es gerade schon so halb beantwortet, ich will es trotzdem gerne nochmal genauer wissen. Warst du vegan, bevor du CrossFit gemacht hast, oder erst CrossFit und dann vegan?
Es ist wirklich ziemlich genau, also es war mehr oder weniger gleichzeitig. Ich habe CrossFit kennengelernt und habe mich da irgendwie schon so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich war 2 Jahre vorher vegetarisch und dann war das so ein fließender Übergang. Also die ersten Wochen, Monate habe ich auch noch nicht vegan gegessen, habe mich aber schon damit auseinandergesetzt. Und dann kam das nicht so Schlag auf Schlag, sondern ich habe erstmal angefangen, bestimmte Sachen zu ersetzen. Bei mir war zum Beispiel erstmal Milch ein Ding, bis ich quasi auf Hafermilch umgestiegen bin. Und das war nicht so ein leichter Start. Also als ich vegetarisch geworden bin, war das wirklich so von heute auf morgen, habe ich einfach beschlossen, ich esse kein Fleisch mehr. Und dann war das so. Und vegan musste ich mich ein bisschen mehr reinfühlen. Deswegen ist das so schleichend gekommen. Aber ziemlich genau mit meinem Start in CrossFit.
Was war denn dein Beweggrund, dass du gesagt hast, du möchtest dich vegan ernähren?
Bei mir ist ganz viel die Ethik. Also das Tierleid auf jeden Fall auf der Seite. Das war auch mein Beweggrund fürs Vegetarische. Und wenn man sich aber einmal damit auseinandersetzt, also wirklich auseinandersetzt und sich dann irgendwie die Bilder auch anguckt und dann auch sieht, dass vielleicht Fleisch an sich gar nicht das Hauptproblem ist, sondern dass auch super viel Leid hinter der Milchproduktion und auch Eierproduktion steht, dann kommt man irgendwie an den Punkt, dass man sagt, okay, das reicht nicht. Es reicht nicht, vegetarisch zu sein. Damit habe ich noch nichts verändert oder für mich verändert. Und ich möchte ja eigentlich gar kein Leid verursachen. Und das war so auf jeden Fall der Hauptbeweggrund. Es gibt immer noch ganz viele schöne Nebeneffekte, finde ich. Also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, finde ich Gesundheit einen ganz wichtigen Punkt, gerade als Athletin auch. Aber für mich steht die Ethik auf jeden Fall an erster Stelle.
Lasse, wie war das bei dir, weil du ja auch ähnlich vegan wurdest, wie mit dem CrossFit gestartet hast?
Das war tatsächlich nicht so. Also ich war, es war, also nach dem Abi bei mir einfach so ein Ding mit dem Vegan und CrossFit kam dann erst irgendwie 2-3 Jahre später.
Also du warst erst vegan und dann kam CrossFit so rum dann.
Genau, ja. Also und bei mir war es tatsächlich so ein von heute auf morgen. Nach dem Abi hat ein Freund zu mir gesagt, yo, ich mache jetzt vegan. Willst du es nicht auch mitprobieren so? Und ich war irgendwie auch damals schon in der Sportszene, mehr im Fitnessstudio, und die Leute, denen ich da irgendwie so gefolgt habe, die haben sich auch vegan ernährt, und darüber bin ich dann irgendwie auch unter anderem so in diese Ernährungsschiene gerutscht und war dann am Anfang der Meinung, dass ich über den Veganismus mehr im Sport rausholen kann, und habe das also eher aus so gesundheitlichen Gründen gemacht, wenn man das so sagen kann. CrossFit kam dann später erst und mit dem Studium dann auch mehr Wissen zu dem ganzen Ernährungsthema, und dann kam aber auch die Ethik quasi so mit dazu, und heute kann ich mir das auch allein aus ethischen Gründen einfach nicht mehr vorstellen, quasi irgendwie tierische Produkte zu essen.
Ich finde das ja erstmal ein bisschen paradox, wenn man so in dieser typischen Fitness-Sport-Bubble ist, kommt ja meistens sowas wie, ja, du musst Reis und Hühnchen essen. Und dass man dann den Weg trotzdem irgendwie in den Veganismus kommt, ist vielleicht etwas ungewöhnlich oder wird gewöhnlicher. Das hängt natürlich immer ab, wo man sich bewegt und mit welchen Leuten man unterwegs ist. Vielleicht vorab nochmal, es ist ein Riesenthema und wir können heute nicht alles abdecken. Also, weil ihr gerade das auch natürlich ansprach mit dem ganzen großen Thema Ethik. Wir können über Massentierhaltung, wir können darüber sprechen, wie kann man vielleicht auch in Anführungszeichen besser Fleisch essen. Nur vorab, wir werden heute nicht alles schaffen und alles super abdecken und jede kleine Ecke beleuchten können. Also, dass ihr zu Hause auch einfach wisst, hey, wir sprechen über Peers-Erfahrungen, wir sprechen über viele Fragen und schon über Themen, die ihr uns auch gefragt habt. Aber natürlich wird irgendwas bestimmt unten durchrutschen, was wir nicht erwähnt haben, dass ihr das vorab auf jeden Fall schon mal gehört habt. Denn wie gesagt, es ist riesengroß. Und Pia, ich werfe dir mal wieder den Ball zu. Jetzt machst du CrossFit. Du hast es gesagt, eben auch auf Leistung. Es ist nicht nur wie bei mir Spaß nebenbei. Du gehst auf große Competition, du möchtest was erreichen. Und jetzt kommt natürlich so diese Klischeefrage: Kannst du denn überhaupt, wenn du dich vegan ernährst, Muskeln aufbauen? Denn wo kommen die ganzen Proteine her?
Ja, das ist tatsächlich immer noch irgendwie so das, was man am häufigsten hört, würde ich sagen, persönlich. Aber es ist eigentlich leicht zu beantworten, weil ich finde, man sieht mir an mittlerweile, dass es geht. Also ich habe gerade auch erst nochmal Bilder von 2019 rausgesucht, wo ich mit CrossFit angefangen habe. Und da ist auf jeden Fall eine Entwicklung zu sehen. Und das ist ja genau der Zeitraum, wo ich vegan bin. Also alleine von dem Punkt kann ich es auf jeden Fall beweisen, dass es geht. Und was so die Proteine angeht, ist bei mir tatsächlich das Ding, deswegen haben wir Lasse auch so ein bisschen dazugeholt, ich setze mich relativ wenig mit dem Thema auseinander. Ich habe so die grundlegende Ahnung, warum ich vegan bin und wo ich meine Proteine herkriege, aber ich tracke nichts, habe ich auch noch nie. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht engagiert genug, aber irgendwie bin ich dann auch immer zu schnell. Ich habe immer alles schon in der Schüssel, bevor ich es gewogen habe und dann ärgere ich mich. Und irgendwie ist mir das zu doll. Deswegen mache ich alles nach Gefühl und für mich funktioniert es. Also man kann bestimmt Sachen optimieren, definitiv. Aber ich versuche da auf mein Gefühl zu hören und esse einfach ganz viel an Tofu, was ich super gut finde, Linsen und Nüsse in meinem Müsli morgens zum Beispiel. Und ich komme damit über die Runden. Also ich habe keinen Proteinmangel, würde ich erstmal sagen. Ich mache auch einmal im Jahr eine Blutanalyse, wo ich meine Werte checken lasse. Und dafür, dass ich es nach Gefühl mache, funktioniert's?
Ich versuche vorne mal wieder anzuknüpfen, weil ich gerade viele Fragen dazu habe. Ja. Vielleicht, weil auch natürlich diese Frage kam, was sind so deine Proteine, auf die du schwörst, die du benutzt? Das heißt, einfach nur fürs Verständnis, wenn du das nach Gefühl machst, hast du schon wie dieses typische Ding, in jeder Mahlzeit achtest du darauf, dass Fette, Proteine, Kohlenhydrate abgedeckt sind?
Ja. Schon. Aber ich, also es eigentlich immer so die gleichen Sachen unterschiedlich zubereitet.
Und was sind für dich so, ob du die jetzt viel nutzt oder nicht, aber Proteinquellen, wo du sagst, hey, die kannst du empfehlen in der Veganität?
Definitiv Linsen. Ich finde Linsen super, wenn man zum Beispiel Chilis in Carne macht. Wir machen ganz oft einfach Reis in Tomatensauce mit Tofu. Tofu ist super gut. Ich finde, man kann Tofu auch eigentlich überall reinwürfeln. Das ist ja quasi so der Fleischersatz schlechthin. Wenn man Nudeln mit Tomatensauce macht, kann man da Tofu reinpacken. Wenn man Curry macht, kann man da Tofu reinpacken. Man kann Tofu auch aufs Brot machen, morgens zu Bagels. Gibt ja auch mittlerweile ganz viele schon vorgewürzte Sachen. Also ich finde, man kriegt es nie so gut hin, wie wenn man irgendwo essen geht. Aber es gibt mittlerweile echt leckeren Tofu, auch im Supermarkt. Dann versuche ich viel einfach auch durch Shakes zu ersetzen. Wenn ich coache, dann sind das ja auch immer so 4 Stunden. Da versuche ich einen Shake zu trinken, nach meinem Training meistens. Ja.
Zu den Blutwerten, die hattest du auch angesprochen, da gab es auch viele Fragen, da möchte ich aber später nochmal drauf eingehen, weil es, glaube ich, auch nochmal ein größeres Thema für sich ist. Jetzt hast du ein paar Proteinquellen erwähnt. Lasse, da frage ich dich mal direkt, was sind so Proteinquellen, die du empfehlen würdest für Leute, die sich vielleicht noch nicht ganz so gut auskennen, aber auf vegan zurückgreifen möchten, die vielleicht Pia noch nicht erwähnt hat?
Oh, das ist schwer tatsächlich, weil Pia so die besten Quellen auch einfach schon angesprochen hat. Also rein aus so einer wissenschaftlichen Sicht gibt es ja da immer so den Mythos, pflanzliches Protein ist nicht so gut wie tierisches Protein. Und ich glaube, dem kann man, wenn man sich so jedes Protein für sich ansieht, auch ganz gut zustimmen. So klar ist irgendwie tierisches Fleisch genauso gut wie irgendwie das, was wir brauchen für unser eigenes Fleisch quasi oder unsere Muskeln. Soja ist da tatsächlich schon das Beste und ist auch so das, was ich eigentlich mit Abstand am meisten esse, um auf mein Protein zu kommen. Hülsenfrüchte sind super, aber auch weiter verarbeitetes Soja quasi, also Tempeh als fermentiertes Produkt noch. Irgendwie steckt Protein ja auch überall so ein bisschen drin. Also auch je nachdem, wie viel man insgesamt isst, kann Vollkorn halt quasi auch Protein enthalten, Nüsse können Protein enthalten. Es gibt mittlerweile, das war vor 7 Jahren auch noch nicht so, als ich angefangen habe, auch viele Ersatzprodukte, die auch gar nicht so schlecht sind, wenn man so ein bisschen drauf guckt, dass da nicht zu viel künstlicher Kram drin ist. Und das ist dann ja auch irgendwie auf Erbsen-Proteinbasis oder es gibt Seitan auf Weizenproteinbasis, enthält ganz viel Protein. Und der Mix macht es da, glaube ich. Also wenn man vielfältig isst, dann hat man irgendwie, finde ich, immer auch Protein mit dabei.
Du hattest jetzt auch eben Tofu erwähnt und vor allen Dingen Soja. Und über Soja gibt es ja auch so ein Vorurteil, dass Soja gar nicht in Massen auf jeden Fall so gesund sei. Bei uns, das ist schon Jahre her, da war ich auch noch Trainerin in so einem normalen Gym. Da haben die Männer auch immer gesagt, naja, das können wir nicht essen, weil da ist zu viel Östrogen drin und nicht gut für die Männlichkeit. Ja. Stimmt das? Ist das wahr oder was ist da dran?
Das ist teilweise wahr, würde ich sagen, wobei die Wirkung halt total unbegründet ist. Also es gibt tatsächlich so Moleküle, Isoflavone, die sind ähnlich wie das Östrogen und die binden tatsächlich auch im Körper an die gleichen Rezeptoren, zumindest an ein paar der Östrogenrezeptoren, aber die sind lange, lange nicht so potent wie Östrogen und deswegen ist das mittlerweile auch sehr, sehr gut belegt, dass man ganz viel Soja essen kann, ohne dass das jetzt wirklich eine Wirkung hat, selbst wenn das vielleicht irgendwo im Körper rumschwimmt und auch an Rezeptoren bindet. Es hat keinen Einfluss auf die männlichen Hormone, also kein Testomangel durch Soja oder so. Und auch in Frauen hat das jetzt keinen großen oder gar keinen Einfluss auf die Hormone. Also die Wirkung gibt es da nicht quasi.
Und ich habe gerade noch eine Frage. Du musst mich vielleicht nochmal verbessern im Wording. Du hattest gesagt, dass Fleisch versus pflanzliche Proteine natürlich eine andere, sind es Aminosäuren? Also da eine unterschiedliche Zusammensetzung ja drin ist.
Ja.
Würde das für mich bedeuten, wenn ich jetzt kein Fleisch esse, dass mir was fehlt? Oder kann ich das irgendwie anders supplementieren oder zusammensetzen, dass es nicht so wild ist, wenn ich das nicht über das Fleisch genauso einnehme?
Man spricht da immer so, glaube ich, von dem Ei als so perfekte Referenz. Das wurde irgendwann mal festgelegt quasi. Und das höre ich auch häufig, also auch in der Beratung teilweise, dass das pflanzliche Protein irgendwie nicht vollständig sei und so. Ist aber Quatsch. Also Pflanzen enthalten auch alle Aminosäuren, die wir brauchen. Sind ja 9 essentielle, die wir unbedingt über die Ernährung aufnehmen müssen und alle Pflanzen enthalten auch alles, nur eben zu einem anderen Verhältnis als, als unser Mensch, unser Muskel quasi oder die anderen Proteine in unserem Körper. Wenn wir aber genug Pflanzen essen, also genug Protein auch über Pflanzen aufnehmen, dann haben wir auch genug Aminosäuren die wir darüber aufnehmen. Also und dann ist es auch so, dass andere Pflanzen quasi andere Verhältnisse haben und zum Beispiel in Getreide ist eine andere Aminosäure jetzt weniger vorhanden als in Soja. Und jetzt essen wir aber eh nicht alle immer nur Getreide, sondern mixen das halt auch in der Mahlzeit oder über den Tag verteilt. Und über den Tag nehmen wir dann auch alle Aminosäuren auf. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der wirklich jetzt einen Aminosäurenmangel hat, weil er sich vegan ernährt. Das ist vielleicht in irgendwelchen Entwicklungsländern der Fall, wo nur Getreide gegessen wird. Aber wir haben damit eigentlich kein Problem.
Das heißt, Pia, weil du gerade meintest, du isst schon regelmäßig, aber öfters ähnliche oder dieselben Sachen, bist du trotzdem bunt, auch wenn es immer das Gleiche ist?
Definitiv, ja. Also es ist ja irgendwie so, dass wir immer so ein Favorite-Gericht haben, was es so einmal die Woche gibt oder so. Und ich würde sagen, ich esse vor allem immer die gleichen Gemüsesorten. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht so kreativ. Aber bei mir gibt es eigentlich immer irgendwie Reis mit Gemüse, Nudeln mit Gemüse. Es gibt ganz viel Curry, auch weil man da einfach gut Sachen kombinieren kann. Also in meinem Curry ist dann eben Tofu drin, da sind Kichererbsen drin, Kidneybohnen. Und da kann man irgendwie super gut einfach schon mal alles abdecken. Und wenn man dann noch eine große Portion Reis dazu macht, hat man seine Carbs auch mit dabei. Genau, aber ich ernähre mich schon auf jeden Fall auch abwechslungsreich.
Und wie ist das dann bei dir, wenn du jetzt auf eine Competition fährst? Weil du meinst gerade Kichererbsen, Bohnen, das sind, also auf jeden Fall bei mir natürlich auch, Lebensmittel, die etwas schwerer vielleicht im Magen liegen. Ich würde behaupten, nicht unbedingt ideal geeignet, vielleicht bin ich doch einfach mal ahnungslos, vor einer Competition sind. Was isst du denn dann vor, also direkt vor einer Competition oder sogar auch während, dass es natürlich irgendwie leicht verdaulich ist, nicht schwer im Magen liegt oder Blähbauch oder sowas erzeugt?
Ich finde es auf einer Competition meistens schwerer, weil man natürlich nicht zu Hause ist, wo man so seinen Standard-Joghurt morgens machen kann. Und weil wir dann doch oft in Hotels sind und ich muss sagen, es ist mittlerweile so leicht, vegan zu sein. Man findet überall irgendwelche Gerichte auf irgendwelchen Speisekarten, wenn man unterwegs ist zum Essen. Aber Hotelfrühstück ist irgendwie immer noch so ein Ding. Da kriege ich dann vor einer Competition meistens mein Weißbrötchen mit Marmelade, weil es sonst nichts gibt. Ich versuche trotzdem vorher irgendwie morgens Carbs reinzukriegen mit Haferflocken, irgendwie da schon mal auch ein paar Nüsse irgendwie in den Joghurt zu machen und halt Obst. Direkt vor einem Workout versuche ich einfach nur Energie reinzubekommen. Ich esse sehr viele Bananen an so einem Wochenende, sowohl vor als auch nach dem Workout und versuche dann abends, also überwiegend abends groß zu essen. Das schafft man ja meistens zwischen den Workouts eh nicht, dann wird auch mir schlecht. Und dann gehe ich eher auf Bowls, wo dann irgendwie Salat drin ist, irgendwas Frisches, wo dann aber auch Avocado dabei ist oder manchmal so Linsen irgendwie angemacht sind, irgendwie Bulgur oder so, irgendwas, was halt schon satt macht. Aber da gehe ich jetzt vielleicht auch nicht so auf die Bohnen.
Lasse, hättest du da auch noch Ergänzungen oder Tipps? Wirklich so Comp-Essen vegan?
Ich finde, das hat man bei Pia gerade schon ganz gut gesehen. Irgendwie ist der Shift so direkt eher in Richtung Kohlenhydrate gegangen. Und das ist im Endeffekt auch genau das Richtige. Also Protein ist irgendwie schön und gut, wenn es um Muskelaufbau geht und auch Regeneration vom Training etc. Und vielleicht auch in gewissen Anteilen so klar an einem Wochenende, was über mehrere Tage geht, aber Kohlenhydrate sollten da halt wirklich so der große Fokus sein. Und da gelten dann auch vielleicht nicht mehr so diese Regeln über die Gesundheit, sondern es muss irgendwie schnell gehen. Wir brauchen Zucker als Crossfitter und an so einem langen Wochenende eben umso mehr. Und wenn dann vielleicht mal abends noch irgendwie eine Proteinquelle reinrutscht oder über einen Tag ein Shake oder am Morgen, dann ist das fein, aber es geht wirklich eher darum, so viele Kohlenhydrate, wie es geht, aufzunehmen. Ja, und wie du schon sagtest, so was wie Bohnen oder Gemüse oder so, das liegt dann vielleicht eher schwer im Magen und ist was für zu Hause, aber an so einem Wochenende ist das eher im Hintergrund, sag ich mal.
Viele Laugenbrötchen mit Hummus.
Ja.
Viele Quetschis zwischendurch.
Ja, und auch Quetschis oder Haferflocken, dachte ich gerade, ist ja auch etwas, was
jeder normale
alle Athletinnen essen.
Ja.
Also egal, ob vegan oder nicht.
Und so diese weißen Brötchen aus dem Hotel und dann, wenn es als Veganer da nicht viel Auswahl gibt, dann Marmelade oder sowas. Das ist quasi so das perfekte Frühstück vor einem ersten Event, wenn es nicht so schwer im Magen liegen darf. Also an einem Wettkampfwochenende ist es in einem Hotel dann wiederum echt leicht, weil es eigentlich genau das Richtige ist.
Stimmt, aber sehr teuer, wenn man fürs ganze Menü zahlt.
Ja, das stimmt. Das ist immer so ein bisschen so ein Faktor.
Und ich so mit meinem Kaffee und einem Weißbrötchen.
Ja, man kann sich dann auch darüber streiten, wie gesund natürlich das auch ist, aber das ist Essen, das hat einen Sinn, wofür man das macht. Weil, da wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen, Lasse, du hast es eben selber kurz erwähnt und es war nämlich auch tatsächlich eine Frage von aus der Community, welche vegane Proteinquelle kommt am nächsten an die Verwertbarkeit von Ei heran? Dass wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen. Gibt es da etwas?
Genau, das ist Soja tatsächlich. Also eigentlich auch jedes Sojaprodukt dementsprechend. Genau, das erhält auch immer so die höchsten Scores. Auch über diese Scores kann man sich streiten quasi. Das ist dann immer das, was an die Öffentlichkeit gelangt. Aber Soja als einzelnes Protein kommt auf jeden Fall so als nächstes ran. Ist nicht ganz so gut wie das Ei oder irgendwelches Fleisch. Aber wie gesagt, es geht dann eher um den Mix und dann erreicht man auch weit bessere Scores oder höhere Scores sogar wie irgendeine einzelne tierische Quelle.
Ich mache mal den Sprung. Wir haben es vorhin einmal schon angerissen. Pierre, du meintest, du gehst auch einmal im Jahr zum Check-up und misst deine Blutwerte. Ich habe mal gehört, das sollte generell jede Person machen, egal ob man vegan ist oder nicht. Und das machen wir zu selten.
Auf jeden Fall.
Was sind Blutwerte, die auf jeden Fall wichtig sind zu checken? Gibt es da etwas, wo du sehr drauf achtest oder machst du einfach so einen generellen Check-up und der Arzt sagt, passt?
Ich würde sagen, ich mache eher so einen generellen Check-up. Also ich habe das auch schon gemacht, bevor ich vegan geworden bin. Vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber da war ich auch noch ein bisschen jünger. Ich versuche natürlich trotzdem irgendwie zu gucken, so die Sachen, die einem gesagt werden als Veganer. Also ich gucke auf mein B12 und ich gucke so ein bisschen auf Eisen und Dinge, die man gut ändern kann, wo man eben auch schnell einfach einen Mangel hat.
Und gehst du da zu deinem normalen Hausarzt oder kennt sich dein Arzt auch, sag ich mal, ein bisschen mehr aus mit Vegan oder Ernährung oder auch Sport im Zusammenhang?
Also ich gehe zu meiner normalen Hausärztin, aber wir haben auch den großen Vorteil, dass sie bei uns trainiert in der Halle. Also sie weiß auf jeden Fall, wie CrossFit funktioniert, auch in welchem Maße wir das machen und kann da vielleicht nochmal so ein bisschen extra dann auch drauf gucken, was für uns wichtig ist.
Okay, das ist ja schon mal sehr gut, weil ich habe zum Beispiel das Problem, dass mein Hausarzt mit diesem Sport Schwierigkeiten hat.
Mhm.
Und dann auch in den Check-ups, ich sag mal, die 0815-Check-up macht. Und ich habe mich immer gefragt, okay, was sind denn Werte, außer selbstverständlich B12, das war mir bewusst, und auch Eisen. Aber gibt es noch etwas, Lasse, wo du sagst, boah, da sollte man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn man vegan wird?
Also Eisen auch, aber B12 ist auf jeden Fall die Grundlage. Ich glaube, das hat auch, wie du sagst, das hat so jeder mal gehört. Und dann kann man sich quasi anschauen, was vielleicht in Veganern eher kritisch sein könnte. Mhm. Und da kommt auf jeden Fall Eisen in Frage. Also tatsächlich nehmen Veganer eher mehr Eisen auf über die Ernährung. Es kommt aber nicht ganz so viel Eisen in unserem Körper an, wie jetzt, wenn wir das irgendwie aus Fleisch aufnehmen. Und daher kann das auch schnell mal ein Mangel sein und das lässt sich eben auch sehr gut in so einem Basic-Check-up beim Arzt schon erkennen. Also da werden auch Eisenwerte häufig mit berücksichtigt und Eisen ist ja auch ganz wichtig für so Ausdauerleistungen, also Sauerstofftransport im Körper und so. Deswegen würde ich das sowieso jedem Athleten eigentlich empfehlen, aber eben umso mehr den Veganern. Dass das auf jeden Fall passt, einfach rein aus Performance-Gründen auch und natürlich auch Gesundheit. Gibt dann noch so ein paar andere Sachen. Vitamin D würde ich jedem empfehlen. Gerade in Deutschland, wir sind einfach zu nördlich und bekommen zu wenig Sonne. Das ist aber nicht nur ein Problem für Veganer. Genau, Jod ist so ein Thema, was in der veganen Ernährung nicht ganz so viel aufgenommen wird wie in der omnivoren Ernährung quasi. Und dann das Thema EPA und DHA, also das sind ja Omega-3-Fettsäuren und die sind in Fisch enthalten und noch ein paar anderen tierischen Produkten, aber eben nicht in pflanzlichen Produkten, sondern wir müssen das quasi immer selber umwandeln. Und da gibt es Leute, die das Ganze etwas besser können, genetisch einfach, und Leute, die das etwas schlechter können. Aber da wir das eben gar nicht in Pflanzen haben, lohnt es sich da auch zumindest drauf zu gucken. Also Jod und DHA und so, das sind alles leider Sachen, die nicht mehr so ganz so leicht beim Hausarzt sich machen lassen, zumindest in meiner Erfahrung nicht, und die dann auch ein bisschen teurer werden, weil die Krankenkasse das wahrscheinlich nicht bezahlt und so. Das sind dann halt auch Themen, auf die man gucken muss. Ja, aber das sind eigentlich so die Themen, die man als Veganer hat. Gibt ja noch ein paar andere Nährstoffe, aber genauso haben Fleischesser oder Omnivoren auch andere Themen, was Nährstoffmangel angeht. Und die könnten da genauso drauf gucken. Also das ist mir nochmal wichtig, vielleicht auch zu sagen, dass es nicht nur die Veganer sind, die irgendwie potenziell Nährstoffmangel haben und ein Riesenproblem, sondern dass es dann andere Nährstoffe gibt, die genauso bei anderen Leuten eben auch ein Problem sein können und die da genauso drauf gucken sollten.
Ich habe noch eine Rückfrage. Vielleicht schaffst du es so zu erklären für alle da draußen, die nicht so ganz im Ernährungsthema drinne sind. Warum kommt Eisen von Fleisch besser im Körper an als bei einer veganen Ernährung, weil du gerade meintest, dass wir nehmen viel auf in der veganen Ernährung, aber es kann nicht ganz so viel umgewandelt werden.
Genau, es gibt zwei verschiedene Eisenformen quasi. Also das Eisen ist ja in Lebensmitteln tendenziell an andere Moleküle noch gebunden. Und dann gibt es das Hemeisen, das ist in tierischen Produkten, und das Nicht-Hemeisen. Aus pflanzlichen Produkten. Und Hemeisen können wir einfach so im Darm absorbieren quasi, und das Nicht-Hemeisen aus Pflanzen muss erst in das Hemeisen umgewandelt werden. Das passiert auch im Darm, aber eben nur zu einer gewissen Rate, und die ist auch gar nicht so hoch, damit es eben aufgenommen werden kann. Und das macht quasi so das große Problem. Wir nehmen zwar mehr auf, aber am Endeffekt kommt weniger im Blut an quasi dadurch.
Okay. Aber das würde heißen, wenn ich ja dann was supplementiere, nehme ich dann nicht die Eisentablette, sag ich mal, nehme, ist es dann nicht auch Hemeisen? Also
genau.
Kommt es dann nicht auch aus dem Tier, oder kann das anders hergestellt werden?
Genau, es kann auch anders hergestellt werden. Das muss halt quasi nur irgendwie chemisch, ich weiß nicht, ob es chemisch behandelt werden muss oder wie das Supplement jetzt hergestellt wird, aber das ist Hemeisen und das wird auch besser aufgenommen. Ist aber vielleicht gar nicht so unbedingt pauschal zu empfehlen, einfach ein Eisensupplement aufzunehmen. Da gibt es irgendwie auch Bedenken quasi. Bei einem Mangel kann man das überlegen, klar, aber das würde ich erstmal testen. Es gibt aber andere Wege, über die Ernährung tatsächlich auch die Aufnahme zu verbessern. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Wenn man das mit Vitamin C zusammen aufnimmt, dann kann man die Aufnahme quasi enorm stark verbessern. Das heißt einfach irgendwie, sag mal, wenn es morgens die Haferflocken gibt, da irgendwie noch Obst reinzuhauen, ist auf jeden Fall eine gute Idee und hilft auch bei der Eisenversorgung.
Pia, wenn du einmal im Jahr dein Checkup machst und das deine Ergebnisse eben siehst, gibt es da etwas, wo du sagst, du supplementierst jetzt etwas extra deswegen, oder weil du sagst, du bist vegan, du musst was extra nehmen?
Nicht so richtig. Also ich nehme B12 leider nicht so regelmäßig, weil ich es ganz oft vergesse. Aber das Schöne ist, dass es ja mittlerweile auch einfach in Produkten drin ist. Also auch in der Hafermilch steckt das schon drin. Das heißt, es ist meiner Meinung nach schon gar nicht so leicht, da einen Mangel zu kriegen, weil es eben auch in den ganzen Produkten schon enthalten ist. Bei mir ist tatsächlich ein Eisenmangel. Den hatte ich aber schon immer. Also den hatte ich auch schon vor der veganen Ernährung und ich supplementiere das zusätzlich und hole mir da einfach was. Aber ansonsten ist bei mir noch nie was auffällig gewesen.
Und das heißt, wenn jetzt jemand entscheiden würde, er oder sie möchte vegan werden, wäre es erstmal schlau, überhaupt zum Arzt zu gehen und das abzuchecken, bevor man irgendwas nimmt oder irgendwas macht?
Ich finde es immer sinnvoll, erstmal sich generell auseinanderzusetzen, natürlich zu gucken, wo man steht. Ich glaube nicht, dass man da so eine Hürde vorhaben muss und so ein Check-up ist ja auch schnell gemacht. Aber in meiner Welt spricht erstmal nichts gegen eine vegane Ernährung, wenn man das einfach für sich ausprobieren möchte.
Was würde der Ernährungsberater uns da empfehlen, für jemanden, der gerade starten möchte?
Einfach ausprobieren. Also ich glaube, dadurch, dass man irgendwie was weglässt in der Ernährung, gibt es da direkt sehr viel Bedenken so. Und ich würde einfach mal behaupten, dass die Bedenken gar nicht so begründet sind. Klar kann man irgendwie aus allem eine Wissenschaft machen und eben auch aus der Ernährung. Und dann kann man das auch sehr, sehr kompliziert machen. Aber es ist eben gar nicht nötig. Und ich würde einem Veganer genauso raten, sich vielfältig zu ernähren und einen ganz bunten Teller an Lebensmitteln zu haben, möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln. Würde ich aber jedem anderen auch ganz genauso sagen. Also das ist wirklich das Beste, was man machen kann, um irgendwie bedenkenlos alles auch aufzunehmen, ohne daraus jetzt Raketenwissenschaften zu machen.
Ja, weil da war tatsächlich auch die Frage, wie ist denn das, wenn man jetzt umstellen möchte auf eine vegane Ernährung? Ist es alleine möglich oder doch lieber mit einer Beraterin an der Seite, die einen unterstützt dafür?
Da würde ich jetzt natürlich sagen, hol dir einen Berater. nein, es ist auf keinen Fall notwendig. Also wir haben das ja auch, ich glaube, Pia, du hattest auch niemanden.
Self-made,
ne?
Ja.
Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, findet man auch recht schnell, glaube ich, gute Quellen, ohne das jetzt irgendwie sehr kompliziert zu machen. Und dann kriegt man das auch alleine hin. Ich würde dann trotzdem jedem raten, einfach zumindest für diesen Basic-Check immer mal zu machen. Und wenn man da Bedenken hat, kann man sich immer noch an einen Berater wenden. Und dann hilft dir da sicherlich auch jeder gerne. Also Veganismus wird ja immer größer und es gibt auch immer mehr Leute, die sich damit genauer auseinandersetzen und einem dann auch helfen können, wenn man mehr Bedenken hat.
Es ist ja im Grunde auch einfach, wenn man alles andere außen vor lässt, eine Art, sich zu ernähren. So, und man kann sich natürlich gesund vegan ernähren, man kann sich aber auch ungesund vegan ernähren, so wie man das mit jeder anderen Ernährungsform auch tun kann. Und im Grunde geht es halt, wie Lasse eigentlich schon gesagt hat, darum, dass man sich halt einfach ein bisschen mit dem auseinandersetzt, was packe ich mir auf den Teller und ist da Gemüse bei oder esse ich wirklich nur verpackte Fertigprodukte und was ist da eigentlich an Nährstoffen drin. Und wenn man einmal im Jahr so ein Checkup macht, ist das ja für sich auch ein guter Kontrollgang quasi, wenn man es einfach ausprobiert, zu gucken, okay, mache ich jetzt hier gerade alles richtig oder ist irgendwas aufgetaucht, was vorher nicht da war? Und genau wie Lasse sagt, dann kann man sich ja irgendwie auch dann nochmal beraten lassen, wenn man merkt, okay, ich kriege das hier alleine nicht so hin.
Habt ihr da vielleicht auch eine Quelle, ein Buch, ein Podcast, was auch immer, wo ihr sagt, hey, das findet ihr unterstützend, hilfreich, spannend, vor allen Dingen für den Bereich, was ihr empfehlen könntet für jemanden, der interessiert ist?
Hast du was?
Also, ich habe ganz viele Dokus, die auf jeden Fall einen schnell vegan werden lassen, ja. Aber nicht unbedingt, weil es jetzt die Quelle ist, warum es so super gesund ist.
Also da eher der ethische Aspekt.
Der ethische Punkt auf jeden Fall, ja.
Also ist vielleicht auch, um den gesundheitlichen Teil zu haben. Natürlich gibt es da schon irgendwie ein paar Bücher. Ich finde, bei Büchern ist immer das Problem, dass das immer auch so ein bisschen subjektiv zumindest ist, weil das eben eine Person ist, die es geschrieben hat. Aber für einen Einstieg ist es auf jeden Fall super. Also ich habe damals auf jeden Fall das Buch von Nico Rittenau gelesen. Der ist jetzt nicht mehr vegan, aber das Buch ist mit tausenden von Quellen vollgepflastert. Und das ist zumindest was, wo ich so ein bisschen darauf achten würde, dass es immer auch belegt ist, weil also gerade so Social Media und Co., da kann ja mittlerweile eigentlich jeder alles behaupten. Ja, ich glaube, da kann jeder selber mal suchen, aber das ist auf jeden Fall so ein Faktor, wo man dann schnell vielleicht selber entscheiden kann, ob das jetzt eine vertrauenswürdige Quelle ist oder nicht.
Kommt ja vielleicht auch immer so ein bisschen drauf an. Also vegane Ernährung ist ja auch erstmal für den Alltagsmensch deutlich leichter als vielleicht, wenn man wirklich Athlet ist, weil man dann nochmal drauf achten muss, dass man vielleicht alles ein bisschen mehr auch isst als so im Normalen, wenn man nicht so viel Sport macht. Aber ansonsten ist es einfach keine Wissenschaft. So, man soll sich gesund ernähren, das heißt Gemüse. Man soll irgendwie keine Fertigprodukte, wo viele Zusatzstoffe drin sind, essen. Eine Handvoll Nüsse, so diese klassischen Sachen, die man aber auch irgendwie schon ganz oft gehört hat. So, das ist ja jetzt keine Neuerfindung.
Das ist tatsächlich ein richtig guter Punkt, finde ich, weil man da echt irgendwie richtig gut entscheiden kann. So, ich würde jemanden, der einfach gesünder leben will, genau das raten, was Pia gerade gesagt hat. Und wenn es dann wirklich um einen Athleten geht, der alles aus sich rausholen möchte und irgendwie schon auf seinen Schlaf guckt und irgendwelche Erholungsrituale hat und so und dann eben auch das meiste aus der Ernährung rausholen will, dann kann man sich genauer Gedanken machen und mal wirklich ganz genau hinsehen, was könnte fehlen, beziehungsweise auch, was ist vielleicht schon gut vorhanden in Ernährung, könnte aber noch optimiert werden. Also ich glaube, da gibt es noch eine Riesenspanne zwischen gut und wirklich optimal und dann auch Performance unterstützend quasi. Und Sportler brauchen tatsächlich auch einfach mehr von vielem, also ob es die Makros sind oder auch die Mikronährstoffe.
Das heißt, in so einem Fall wäre es dann wahrscheinlich ganz praktisch, sich einen Berater, eine Beraterin an die Seite zu holen, wenn man nochmal das kleine bisschen auch noch rausholen will an so einer Stelle.
Total, ja. Wie mit allem anderen eigentlich auch. Also,
total, ich habe auch einen Coach dann so, ne?
Fürs genau,
Training,
ja,
der Coach für die Ernährung.
Das ist ein richtig gutes Beispiel, ja.
Ich weiß, ich habe so ein paar Bash-Fragen dabei, aber das habe ich euch vorher gesagt. Weil du das noch selber jetzt angesprochen hattest, Nico Rittenau und das Buch. Ich habe das Buch tatsächlich auch zu Hause stehen. Ich habe gerade geguckt, nicht hier, sondern noch bei meinen Eltern. Und der ist nicht mehr vegan, du hast es gerade erzählt. Und da war ja echt ein Verfechter des Veganismus, also so der Vorreiter, ja. Podcast und war überall drin und irgendwie das Gesicht. Und der sagt nämlich jetzt selber, dass vegan doch nicht so gesund sei, sondern Fleisch. Und Fisch. Und ich glaube, das ist auch so dieses typische Streitthema, würde ich sagen, wie gesund ist es wirklich? Und ja, keine Ahnung, Miley Cyrus war vegan und jetzt nicht mehr, weil sie sich nicht so gut mehr gefühlt hat. Also da gibt es auch so ein paar prominente Beispiele, die jetzt alle wieder zurückgekommen sind, weil es doch besser ist mit Fleisch. Mhm. Was ist da dran, wenn Leute sagen, es ist dann doch nicht so gesund oder jetzt eben so ein Vorreiter, der plötzlich doch zurückrudert und sagt, ey, wir müssen alle wieder Fleisch essen. Also, so hat er es nicht gesagt, aber Richtung, er hat was Neues dazugelernt. Das, was er damals gedacht hat und geschrieben hat, das war in dem Moment richtig, aber jetzt hat er neue Fakten, neue Statistiken und deswegen ist Fleischessen besser.
Ja, also ich bin tatsächlich ein großer Fan, auch kann man es, glaube ich, so sagen, von Nico Rittenau. Eben weil er so offen ist auch und seine Meinung ändert, wenn die Wissenschaft oder irgendeine gute Quelle halt was Neues rausgefunden hat. Und dahingehend werden wir uns auch mal weiterentwickeln. Wir wissen noch lange nicht alles, erst recht nicht über die Ernährung. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass sein Buch wirklich, wie ich gerade schon gesagt habe, voll mit tausenden Quellen wahrscheinlich ist. Und jetzt hat er ja auch zum ersten Mal in Podcasts darüber geredet, dass da wieder Fleisch ist. Und mir fehlt da tatsächlich immer so ein bisschen die Quelle, die das dann auch zeigt. Also da können wir jetzt auch viel mehr ins Detail gehen. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber der Podcast hat auch dafür gesorgt, dass ich das Ganze nochmal längere Zeit kritisch hinterfragt habe und nochmal genauer hingesehen habe. Und mir fehlt da aber einfach aktuell noch so ein bisschen die Datenlage, wie du es auch gesagt hast. Es gibt einfach Leute, die merken, sie kommen damit nicht mehr so gut klar. Und dann ist es auch cool und das gibt es sicherlich auch. Genauso gut gibt es aber auch Leute, die auf eine vegane Ernährung umsteigen und denen es dann fantastisch geht. Ich würde mich da auf jeden Fall zuzählen.
Ich mich auch.
Genau, ich bin natürlich auch in der Position, dass ich meine Meinung ändere, wenn in der Zukunft irgendwas Neues rausgefunden wird, was wirklich faktisch sehr, sehr gut belegt ist. Aber das ist meiner Meinung nach aktuell einfach noch nicht so der Fall.
Pia, wie ist es da bei dir, wenn du so Aussagen hörst wie, ja, vegan ist ungesund und Fleisch ist alles so ein bisschen in die Richtung?
Ich finde, also dass man das mittlerweile gut widerlegen kann, dass es keine Quellen gibt, die wirklich dafür sprechen. Es ist ja eher so, dass man mit der veganen Ernährung, wenn man sie richtig macht, das heißt, wenn man sich ausgewogen ernährt, dass man auf jeden Fall alles abdecken kann und dann ja eher davon gesprochen wird, dass es gesünder ist. Man hat ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil es eben weniger gesättigte Fettsäuren in der Ernährung gibt. Ich finde, also aus meiner Erfahrung, ich habe mich deutlich gesünder gefühlt, als ich das umgestellt habe. Ich habe, wie gesagt, vorher schon kein Fleisch gegessen, aber insgesamt habe ich mich immer leichter gefühlt, gerade nach dem Essen. Man hat nicht so diesen langen Verdauungsprozess und irgendwie so dieses typische Suppenkoma nach dem Essen, dass man sich erstmal irgendwie, dass das System runterfährt, weil es mit der Verdauung beschäftigt ist. Das finde ich gerade als Athlet super, dass man eben nicht so ausgenockt wird, wenn man dann doch mal irgendwie zu viel isst. Und ich fühle mich insgesamt mehr, ich würde sagen, ganz komisch, aber sauberer. Also ich weiß mehr, was ich brauche. So, ich habe das Gefühl, ich kenne mich selber viel besser und mein Körper spricht mit mir, auch wenn das vielleicht erstmal komisch klingt. Aber so dieses, dass man ein Gefühl davon hat, was muss ich gerade essen? Es ist jetzt nicht Reis oder Nudeln, sondern ich weiß, ich will jetzt Nudeln und ich will jetzt Süßkartoffeln. Ich habe manchmal so ganz crazy Cravings auf Süßkartoffeln und dann weiß ich einfach, was mir gerade fehlt. Und das habe ich vorher nie gehabt. Da habe ich einfach nur gegessen und hatte dieses Körpergefühl nicht. Und wie gesagt, als Athlet finde ich das super wichtig.
Ich habe jetzt auch schon ganz viel eben Richtung eigentlich, was fehlt einem und Nachteile. Deswegen will ich jetzt auch noch mal nach Vorteilen fragen. Gibt es denn irgendwelche Gesundheitsvorteile, wenn ich mich vegan ernähre?
Voll. Also, das ist eben mittlerweile auch wirklich gut untersucht, so. Und das sind eben nicht nur noch Erfahrungsberichte, so wie Pia jetzt von sich erzählt oder ich auch, sondern es gibt sowohl Kurzzeitstudien, also wo wirklich zwei Gruppen gemacht werden, die eine kriegt Fleisch, die andere kriegt nur eine vegane Ernährung. Und dann sind das ganz viele Gesundheitsmarker, also auch wirklich die Blutwerte, Blutfette, Glucose, Insulin, all sowas, wo die Veganer tendenziell besser abschneiden. Und dann aber halt auch so Langzeituntersuchungen, wo wirklich über Jahre eine große, vielfältige Kohorte miteinander verglichen wird. Und dann sind es die Faktoren, wie Pia gerade schon sagte, also so auch kardiovaskuläre Erkrankungen, auch Krebserkrankungen, Typ-2-Diabetes, metabolisches Syndrom. Wo die Veganer tendenziell besser abschneiden, muss man auch sagen, dass es dann vielleicht häufiger Leute sind, die sich einfach mehr mit der Gesundheit beschäftigen, also auch außerhalb von der Ernährung. Aber deswegen gibt es halt auch wirklich so diesen direkten Vergleich in kürzeren Studien, wo die Veganer dann in vieler Hinsicht auch besser abschneiden. Eine Sache, wo sie nicht besser abschneiden, ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, ist eventuell die Knochengesundheit. Auch das ist nicht so eindeutig, aber es gibt Hinweise darauf, dass wenn man sich lange, lange vegan ernährt, dass die Knochen nicht mehr ganz so stark sind. Aber mit einer ausgewogenen Ernährung und genug Vitamin D und Calcium und so kann man dem sicherlich auch vorbeugen oder wurde auch gezeigt. Und Krafttraining, wir sind hier auch quasi CrossFit-Athleten, Krafttraining ist halt auch was sehr Gutes, wo man sein Knochen auch viel Gutes tun muss oder kann, gerade im Alter, denn nachher ist es wichtig.
Das heißt, es könnte sein, dass durch die vegane Ernährung die Osteoporose etwas das Risiko etwas erhöhter ist.
Genau, es ist einfach wahrscheinlicher. Mhm. Also der Knochenstoffwechsel ist bei Veganern so ein bisschen hochgefahren. Es muss erstmal nichts Schlechtes heißen, so wenn genauso viel Knochen abgebaut wird, wie aufgebaut wird, dann gibt es da am Ende auch keinen Unterschied. Aber es gibt eben die ein oder andere Studie, die zeigt, dass das Osteoporose-Risiko eventuell steigen könnte, mhm. Wenn man nicht auf die Ernährung achtet, sondern sich einfach nur so vegan ernährt und die vielleicht nicht so ganz optimal ist. Mhm.
Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, im Vergleich eben zu jemandem, die sich vegan ernährt, darauf achtet, bunt ist, mit den Gesundheitsvorteilen, und ich jetzt jemanden daneben stelle, der schon Fleisch und Fisch isst, vielleicht nicht so häufig, und wir nehmen jetzt mal das beste Beispiel von einem guten Tier, was von einem Bauernhof kommt, frei gelebt hat, glückliches Leben in Anführungszeichen geführt hat, nicht in, also freigeschossen wurde. Ich sage, alles, was perfekt wäre, wie es vielleicht ganz, ganz früher mal war. Diese Person im Vergleich zum Veganer, Veganerin, lebt die nicht dann fast gesünder?
Vielleicht. Den Vergleich würde ich gerne sehen, also wo da wirklich drauf geachtet wird. Ich glaube, da muss man so ein bisschen, also klar, du hast jetzt quasi so das optimale Szenario dargestellt, ja. Mit dem besten Fleisch, und das ist irgendwie aber einfach nicht so richtig mehr der Fall. Also auch die Qualität des Fleisches hat sich halt einfach total verändert, und vielleicht ist da was dran, dass wir quasi als Steinzeitmensch von Fleisch profitiert haben. Dass uns auch viele Nährstoffe gibt. Fleisch ist nährstoffreich, wenn man das richtige Fleisch isst. Der Fall, zumindest in Deutschland und anderen entwickelten Ländern, ist eben, dass Fleisch nicht mehr so von der Weide kommt und gegrast hat und ganz viel draußen war und ganz viel Platz hatte. Und das wirkt sich tatsächlich einerseits natürlich auf das Tierwohl aus, andererseits aber auch auf die Qualität des Fleisches, die darunter enorm leidet und dann eben auch gesundheitliche Nachteile mit sich bringt.
Und auch da ist es ja irgendwie das, was man daraus macht, oder? Also klar, es ist vielleicht leichter in dem Fall, dieses perfekte Stück Fleisch zu essen und dadurch alles abzudecken, aber genauso gut kann ich alles abdecken, indem ich dann vielleicht ein bisschen aufwendiger die ganzen pflanzlichen Alternativen esse und ein bisschen Soja und ein bisschen Nüsse und Linsen quasi esse, dann ist es vielleicht umständlicher, aber im Endeffekt ist es ja nicht so wirklich gesund, gesünder.
Wir können mal ganz kurz einen kleinen Abstecher dann doch in diesem Bereich machen, weil Pia, du meintest das natürlich zum Anfang, dass es für dich auch ein sehr großer ethischer Aspekt dahinter ist. Mhm. Dieser Idealzustand, den gibt es einfach sehr, sehr selten und ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Das muss man ja auch dazu sagen, wenn man so ein gutes Stück Fleisch haben möchte, dann zahlt man auch sehr viel Geld dafür. Und das können sich natürlich die meisten Menschen nicht leisten. Vor allen Dingen, wenn wir so viel Fleisch essen wie viele Menschen. Kannst du uns vielleicht ganz kurz einen kleinen Abstecher geben? Ich gehe mal davon aus, viele wissen das, aber was sind diese ethischen Aspekte, wo du gesagt hast, boah, das findest du einfach schwierig zu unterstützen, damit kannst du nicht komfort gehen?
Auf jeden Fall die Haltung. Also wir kennen alle die Massentierhaltung, und das sind ganz furchtbare Bilder, wenn man sich das anguckt. Dann dieser ganze Prozess, wie die Tiere quasi geschlachtet werden. Das ist absolut nicht sauber. Es gibt ganz viele Bilder und Videos von diesen Bolzenschüssen, die teilweise unbetäubt stattfinden oder nicht direkt funktionieren. Es gibt die Gaskammern, wo die Schweine einfach rein versenkt werden und quasi ersticken. Es gibt das auch in der Milchproduktion. Also wenn man sich dann damit anfängt auseinanderzusetzen, dann ist eine Milchkuh, wird einfach so ausgebeutet, bis sich das Euter entzündet und sie auch daran qualvoll sterben kann. Vor allem ist es aber halt für das Tier jahrelang eine Folter. Und das ist auch so der Punkt, warum ich dann von Vegetarier zum Veganer gewechselt bin. Weil, wenn man es so sieht, ist Fleisch schnell produziert, aber Milch ist halt wirklich jahrelang schlimm für das Tier und endet dann auch im Tod, wenn es halt nicht mehr liefert. Und ich fand zum Beispiel da auch wieder den Punkt, ganz furchtbar zu wissen, dass es eine Eiterzellen Form gibt, ein Gesetz, was erlaubt, wie viele Eiterzellen in der Milch sein dürfen, weil du das nicht mehr verhindern kannst, weil eben
ganz kurz, was meinst du mit Eiterzellen?
Dass sich das Euter der Kuh entzündet und ja trotzdem noch oft weiter gemolken wird, bis es halt so schlimm ist, dass das Tier das nicht mehr darf. Das heißt, weil du es nicht verhindern kannst, dass Milch aus einem entzündeten Euter kommt, gibt es quasi ein Gesetz, was vorschreibt, wie doll die Milch befallen sein darf. Und da finde ich, also auch einfach wieder als ich persönlich, ich möchte das nicht. Also ich wollte das nicht wissen, aber wenn ich es weiß, dann will ich das auch nicht mehr in mir haben. So. Also von der Qual quasi abgesehen. Und das zieht sich dann auch in die Eierproduktion, dass Hühner deutlich mehr Eier legen, als sie eigentlich sollten oder als sie eigentlich können. Das heißt, sie werden dahin manipuliert und teilweise sterben sie ja auch einfach an Osteoporose, weil ein Ei ganz viel Kalzium braucht, damit diese Schale irgendwie zustande kommt. Und wenn sie übermäßig Kalzium in Eierproduktion stecken, dann haben sie das nicht mehr für ihre Knochen. Genau, also einfach da ein ganz, ganz großes Leid, was man irgendwann nicht mehr übersehen kann. Und ich persönlich möchte kein Teil davon sein, weil es gibt die Möglichkeit. Also klar, es ist immer so ein Streitthema, Veganismus oder nicht, aber wir sind auf einem Level, wo wir das erkennen, wo wir wissen, das ist irgendwie ein ethisches Problem und wir haben die Möglichkeit, Dinge zu ersetzen oder uns einfach Hilfsmittel zu beschaffen. Wir könnten das reduzieren oder gar verhindern. Und dann sehe ich für mich da einfach keinen Grund, da das weiter zu tun für irgendwie einen kurzen Geschmack. Ist ja nicht mal, dass man da irgendwie langfristig was von hat, weil Ernährung geht auch anders. Aber es ist ja wirklich dieser 5 bis 10 Minuten Geschmack. Und dafür all das, das wollte ich nicht mehr unterstützen.
Das muss natürlich im Endeffekt jeder für sich selber entscheiden. So, wir können niemandem was auferlegen, egal ob man Fleisch essen soll oder nicht. Das, wie gesagt, ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu betonen. Das muss jeder einmal mit sich selber ausmachen. Wir haben damals in der Schule das auch alle damals gucken müssen im Biounterricht. Ich weiß auch, dann haben alle gesagt, wir werden jetzt vegetarisch und vegan. Und das hat, glaube ich, keiner geschafft, in der 8. Klasse auf jeden Fall. Weil man dann schon die Überzeugung für sich braucht, warum tue ich das und wieso.
Ich bin, ja? Darf ich noch mal ganz kurz?
Ah, gerne.
ich bin auch an dem, also klar, jeder muss das irgendwie für sich selber entscheiden und niemandem soll was vorgeschrieben werden. Trotzdem finde ich es auch wichtig, dass das nicht ein Dauerzustand ist. Also wir können nicht mehr machen, was wir wollen, sondern wir entwickeln uns in eine Richtung, wo wir langsam schon noch ein bisschen Verantwortung übernehmen müssen, und zwar alle von uns. Und wenn es nicht dahin ist, dass wir alle vegan sind, weil das würde auch nicht funktionieren, aber das auf jeden Fall zu reduzieren, finde ich, kann man langsam nicht mehr sagen, jeder wie er will. Das funktioniert auf Dauer nicht, wenn wir gucken wollen, wohin sich die Welt entwickelt und was die Generationen nach uns vielleicht auch noch von der Welt haben wollen.
Gott, ich habe sofort so viele Gedanken wieder, die man dazu sagen kann. Ich muss aufpassen, sonst artet es total aus. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Lasse nochmal, weil du das auch erwähnt hattest. Ich nutze so alle Sätze, die ich jemals gehört habe dazu gerade. Ich weiß, dass es teilweise sehr klischeehaft ist. Aber so ein typischer Satz ist auch, weil du Steinzeitmensch erwähnt hast. Naja, damals haben wir Fleisch gegessen. Ich meine auch, das Gebiss sei wohl darauf ausgelegt, dass wir Fleisch essen und daran hat man das auch erkannt und dementsprechend sind wir heute immer noch Fleischesser und brauchen das. Es gibt ja auch solche Aussagen dazu, dass wir eben genetisch bedingt doch Fleischesser sind.
Ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber weil du den Kiefer gerade angesprochen hast, ich bin der Meinung, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe da immer so dieses Thema Reißzähne im Kopf und wir haben eher so die Zähne nicht um Fleisch zu zerreißen, sondern um pflanzliche Produkte zu zerkleinern, zu zermahlen, dass wir dahingehend eher auf Pflanzen ausgelegt sind. Unser Kiefer ist zum Beispiel auch lange, lange, lange nicht so stark wie von einem Löwen oder einem Tiger oder so. Meines Wissens nach ist es aber tatsächlich so, dass Fleisch uns damals in unserer Entwicklung sehr geholfen hat, nämlich als das Feuer dann auch dazu kam. Also am Anfang hatten wir wohl eher Aas gegessen auch und auch roh, aber als das Feuer dann dazu kam, sind eben viel mehr Nährstoffe und viel mehr Energie auch verfügbar gewesen. Und das hat dann eben auch dazu geführt, dass unser Gehirn sich entwickeln konnte und so groß geworden ist und wir quasi so schlau geworden sind, wie wir jetzt sind, kann man schon argumentieren, denke ich.
Es gibt noch den ja. Punkt mit der Darmpassage quasi. Also was Lasse schon sagt, wir haben jetzt nicht das Gebiss von einem Karnivor, sondern eher Omnivor. Und das bezieht sich auch auf den Darm. Also reine Fleischesser haben einen ganz, ganz kurzen Verdauungstrakt, weil Fleisch natürlich schnell rottet. Und wir haben ja eher einen ziemlich langen Verdauungstrakt, der auch darauf schließen lässt, dass wir überwiegend auf pflanzliche Ernährung ausgelegt sind. Und das waren wir ja auch, haben viel Wurzeln und Getreide und so auch früher schon gegessen. Fleisch können wir auch, wir sind irgendwie so dieser Allesfresser, wie Lasse eigentlich schon gesagt hat.
Für mich ist es halt eher so ein Argumente finden mit der Vergangenheit. Und was ich mich viel eher frage, ist, ob das heute nötig ist. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, so auch das, was ich jetzt eben schon über Ernährung gelernt habe, zeigt nicht unbedingt, dass vegan jetzt das Wichtigste ist, dass wir das umsetzen für unsere Gesundheit, sondern ich glaube, wenn sich das alles auch mit der Massentierhaltung etc. nicht so entwickelt hätte, dass eine omnivore Ernährung schon das Beste oder auch das Mitbeste genauso gut wie die vegane Ernährung für uns sein könnte, ist halt aber einfach nicht der Fall. Und da kommt dann vielleicht so ein bisschen auch dieser ethische Gedanke mit rein, der dann eben das letztendliche Argument auch für die vegane Ernährung sein kann, selbst wenn sie mit einem guten Fleisch und es sind ja auch gute Milchprodukte und gute Eier, selbst wenn die vielleicht auch eine gesunde Ernährung bedeuten könnten.
Es geht um das Gleichgewicht. So. Also ja. Wir sind nicht mehr Teil der Nahrungskette. Wir nehmen nicht mehr nur das, was wir brauchen, was früher mal der Fall war. Jedes Tier spielt irgendwie ja eine Rolle in diesem Lebensgleichgewicht. Und wir haben uns dabei rausgenommen. Wir produzieren viel mehr als das, was wir brauchen und crashen damit ganze Ökosysteme.
Ja, da fällt mir auch direkt ein, klar, bei euch sicherlich auch eure Großeltern, bei meiner Oma gab es sonntags Fleisch und freitags Fisch und das war's, weil es früher das auch einfach nicht gab, vor allem nicht im Krieg, das war was Besonderes. Und man hat natürlich auch mehr vom Tier gegessen, sowas wie Innereien ja auch. Das ja. Fand ich ganz spannend, dass da Nico hat ja auch viel darüber gesprochen, dass die auch sehr gesund sind, aber in der heutigen Zeit essen wir das alles nicht mehr, weil das ist ja eklig, in Anführungszeichen, ja. Obwohl da viele Nährstoffe wohl drin sind. Und früher wurde dann, wenn so ein Tier geschlachtet wurde, auch das ganze Tier verwertet, komplett von vorne bis hinten. Und das ist ja heute leider in der Massentierhaltung auf jeden Fall nicht mehr so.
Ja.
Und total. Da, ja.
Ja, also stimme ich dir voll zu. Was ganz viele Nährstoffe angeht, wir kriegen da dann immer in der Uni so Listen, wo draufsteht, was so die besten Quellen sind. Und sehr, sehr häufig sind so die ersten zwei, drei Quellen irgendwelche Organe. Also ob das die Leber ist oder die Milz oder irgendwie das Herz oder so. Das können wirklich gute Nährstoffquellen sein. Und ich meine sogar, dass die Leber so rein von der Nährstoffdichte her irgendwie so das Beste wäre, was wir essen können. Wobei man da auch schauen muss, das sind dann wieder auch Mengen, die teilweise, wenn man zu viel davon hat, dann auch wieder toxisch werden können. Aber klar, also wenn wir ein Tier quasi in unsere Ernährung einbauen, dann am besten tatsächlich von Kopf bis Fuß, ob man das jetzt will, weiß ich nicht.
Ja, auch da wieder, bei meiner Oma gab es früher eine Leberwurst, Leber und Lebertran.
Ja, Das war bei uns auch so. Und heute fragt mich meine Oma, ob ich das alles essen kann, egal ob das pflanzlich ist oder tierisch, weil sie das nicht so ganz versteht.
Der Klassiker, ja.
Ja, aber das ist auch okay. Meine Oma, glaube ich, hätte da auch ihre Schwierigkeiten mit, weil das war eine andere Zeit, da hatten sie andere Prioritäten, da brauchen sie die Fette. So im Krieg musst du das kriegen, was geht, so ungefähr.
Total.
Ja, weil ich hatte auch dazu, es kommt ja ganz oft, hatte ich leider auch wirklich, das finde ich eher, aber immer erschreckender, aber eher tatsächlich nicht durch das Vegansein, sondern das Menschliche, dass ich habe öfters die Aussage auch gehört, naja, die Tiere sind halt für uns da. Also wir sind, das ist ja auch die Frage so ein bisschen, wenn man jetzt religiös ist, welche Bibelstelle nimmst du? Aber ich weiß nicht, ob im Alten oder im Neuen Testament, auf jeden Fall im Alten, jetzt muss ich mich vorsichtig bewegen, gefährliches Halbwissen, dass in einem werden wir gleichgestellt mit den Tieren und im anderen stehen wir über den Tieren. Und da hatte ich jetzt schon ab und zu auch mal gehört, wir dürfen das in Anführungszeichen, weil wir sind ja über diesen Tieren gestellt und dadurch sind sie ja für unseren Nutzen auf der Welt. Ist natürlich auch dann so eine ethische Frage, die man sich stellen sollte, ob es so ist und wenn ja, ob es, vielleicht habt ihr es gerade mitbekommen, ich glaube, das war letzte oder vorletzte Woche, dass das eine Containerschiff vor,
habe ich mitbekommen.
War das die Türkei?
Ich glaube, es war Türkei.
Ja, es durfte nicht anlegen und es waren Tiere aufgeladen. Jetzt muss ich, weil da irgendwas mit den Papieren, glaube ich, falsch war, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber auch.
Ja. Und das heißt, da haben die schon gesagt, es sind schon Tiere tot gewesen und wenn die wieder den ganzen Weg zurückmachen, dann stirbt auch die Hälfte, so ungefähr. Und de facto nur, weil etwas falsch war mit Papieren, wird ganz viel Fleisch weggeworfen, weil es nicht an Land darf. Und das sind halt massige Tiere da drauf. Also auch sowas gehört ja dann unter den ethischen Aspekt dazu, wenn wir über Fleisch essen sprechen und dass wir jeden Tag im Supermarkt halt die Wurst parat haben.
Ja.
Also so, das ist so die Downside von, wir essen nicht mehr so wie unsere Großeltern Fleisch und schießen teilweise unser eigenes Tier und schlachten das bei uns im Garten. Die Geschichten habe ich tatsächlich auch gehört von älteren Herrschaften, die das selbst machen mussten und dann wurde das auch wertgeschätzt und es war was anderes auf jeden Fall dann.
Total.
Also ein großer Punkt, dass das so entfremdet wird, dass wir uns das nicht mehr so bewusst machen, auch dass wir solche Dinge nicht wissen wollen, wie ich selber. Ich wollte das mit dieser Milchproduktion nicht wissen. Aber es ist ja dann die Frage, was macht man daraus? Und ich bin der Meinung, wir haben die Möglichkeiten, wir sind intelligente Wesen, die das verstehen können und da auch Empathie zeigen können. Und dann ist auch wieder die Frage, wo setzen wir die Grenze? Also warum ist jetzt der Hund mehr wert als ein Schwein? Und wenn man, also man kann das ja nachweisen, dass die auch Emotionen haben und auch fühlen und intelligente Wesen sind. Und auch wenn man all das ausschließt, also wenn man nicht so sehr empathisch für Tiere sein kann, bleibt ja auch irgendwie immer noch so der Umweltaspekt und der Sojaanbau, das Abholzen von Regenwäldern und das, was Massentierhaltung auch einfach für die Treibhausgase macht.
Okay, jetzt muss
großes Thema.
Jetzt muss ich noch einmal fragen. Ich weiß, wir schneiden es auch nur wieder an, aber weil das ja auch so ein Streitthema ist.
Ja.
Soja. Soja wird im Regenwald teilweise angebaut und dafür wird Regenwald geholzt. Das heißt, viele sagen, naja, das Soja, das essen wir ja dann, da wird viel Fläche abgeholzt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist auch generell, eben für die Landwirtschaft braucht man ja auch viel, viel Fläche. Ist das nicht genauso schädlich, wie wenn wir jetzt Kühe draußen auf diesen Feldern haben? Ich weiß nicht, Lasse, ob du als Ernährungsberater dich auch mit diesem Aspekt auskennst, wie umweltfreundlich oder schädlich vegan ist, / Fleisch, weil das ist auch immer dieses Streitthema von, wie viel Fläche wird für was gerodet und was ist eigentlich schlimmer?
Ist auf jeden Fall nicht mein Spezialgebiet. Ist vielleicht teilweise auch gefährliches Halbwissen. Aber auch damit haben wir uns natürlich irgendwie mal beschäftigt. Also auch im Studium habe ich mich damit beschäftigen müssen und so weiter. Und ich stecke eben nicht genug im Thema drin, um jetzt abwägen zu können, welche Seite die besseren Argumente hat. Aber ich glaube, Fakt ist, und das ist wichtig, weil Pia eben Sojaanbau angesprochen hatte, das ist nicht das ganze Soja, das wir Veganer essen. sondern ganz viel des Sojaanbaus geht eben in die Ernährung der Tiere. Und das ist nicht nur mit Soja so, sondern mit einem ganz, ganz großen Anteil der Agrarwirtschaft, der eben in die Tierwirtschaft geht. Und von dem Platz, den wir dafür nutzen, der auch eben Regenwälder killt und so weiter, von dem Platz, den wir da nutzen, könnten wir eben, wenn wir es direkt essen würden, vielleicht, wie gesagt, weiß ich nicht, aber vielleicht könnten wir damit die gesamte Menschheit ernähren, anstelle von die Ernährung des Tieres. Und das ist jetzt wieder, was ich weiß. Wenn man die Tiere mit Kalorien füttert, kommen eben auf die Kalorien gesehen wesentlich weniger Kalorien für den Menschen dabei raus im Vergleich zu dem, was die Tiere an Pflanzen essen. Und insofern ist das eben ein Schritt, den man vielleicht meiden könnte oder runterfahren könnte oder sich zumindest mal Gedanken darüber machen könnte, ob das alles so auch für die Umwelt und die Wirtschaft und so das Richtige ist.
Ja, da sind ja auch diese, ich meine, ich habe früher auch mal so Bilder gesehen von, wie viel Wasserverbrauch hat das und das, und da war die Avocado natürlich auch extrem hoch im Rennen. Also das ist auch etwas, wo man sagen kann, okay, wie gut ist es wirklich, diese Avocado anzubauen oder nicht. Aber dieses Thema, ich versuche es abzurunden. Ich habe gerade kurz gedacht, es könnte jetzt schnell Whataboutism werden. Aber es ist natürlich, wir können uns bei der veganen oder bei Fleischernährung uns natürlich auch totfragen über, wie viel Wälder holzen wir dafür ab, wie umweltschädlich ist es, wie viel CO2 verbrennen wir da. Jetzt kommt mein kleines Aber. Das bezieht sich auf alles, was wir nutzen und essen. Also nicht nur auf vegane Ernährung, sondern jetzt kommt mein kleiner Fun-Fact und Insider-Wissen. So, ich arbeite im Schokoversum. Kakao ist auch super. So, das heißt auch die Schokoladen, Baumwolle, Kaffee. Ich meine, das ist literally everything. Also alles, was wir nutzen im Alltag, bezieht sich darauf. Und das ist ja dann der Punkt, den du zum Anfang gesagt hast, Pia. So ein bisschen, wenn jemandem nicht das Ethische wichtig ist, sondern der Umweltaspekt, kann man sich überlegen, okay, ist es das Essen, wo ich drauf achte, oder sind es andere Aspekte in meinem Leben? Weil komplett alles ist, muss man ehrlich sagen, durch die Strukturen, die wir auf der Welt haben, fast unmöglich zu schaffen. Aber du hattest es auch erwähnt, wir sind in einer Luxussituation in Europa, dass wir uns überlegen können, wie ernähren wir uns, was essen wir, oder wollen wir, wenn der Umweltaspekt wichtig ist, auf andere Dinge achten. Weil, das finde ich auch vielleicht immer wichtig zu betonen, nicht jeder auf der Welt kann sich vegan ernähren. Das ist, glaube ich, abhängig. Also ich habe mal das Beispiel von, jetzt ist es sehr extrem, Nomaden gehört, die rumziehen mit ihren Schäfern, und da kann man nicht viel anpflanzen. Das ist schwierig für die. In anderen Ländern ist es auf jeden Fall einfacher. Aber vor allen Dingen bei uns ist es ja eine Luxussituation, dass wir es wirklich aussuchen können und die Freiheit haben.
Und es gibt ja nicht immer nur schwarz und weiß. Also es muss ja jetzt nicht jeder vegan werden, sondern wir müssen einfach wieder an den Punkt kommen, wo wir das Tier auch mehr wertschätzen, wo wir mehr sehen, was steckt dahinter und wie fragwürdig ist vielleicht dann doch Massentierhaltung. Und wie schaffen wir es, unseren Konsum so weit zu reduzieren, dass es wieder ethischer wird? Also es gibt nicht nur schwarz-weiß. Man muss einfach ein bisschen schauen, dass wir das Ganze ein bisschen zurückfahren.
Ich glaube, das ist auch gerade das, wo wir jetzt merken, es ist super schwierig, das teilweise einzuordnen, weil so viel noch dranhängt und es viele verschiedene Faktoren gibt. Was würdet ihr euch denn wünschen in Bezug auf vegane Ernährung, wenn ihr jetzt mit Leuten in Gespräch kommt, die vielleicht komplett für Fleisch sind? Also was für einen Austausch würdet ihr euch wieder wünschen, oder so einen kleinen Appell vielleicht auch? Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort dafür ist.
Soll ich anfangen? Also ich finde das immer so ein bisschen schwer. Also gerade wenn du jetzt Appell sagst, bin ich jetzt nicht so der Typ für, sag ich mal. Also ich bin nicht derjenige. Genau, ich bin nicht so derjenige, der sich in den Raum stellt und sagt, hier, sei mal auch vegan. Ich glaube, das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, oder ist mir wichtig, nochmal zu sagen, ich habe jetzt viele Argumente für den Veganismus gebracht, auch aus gesundheitlicher Sicht. Man kann sich auch genauso gut mit einem guten Stück Fleisch oder einem Ei, wenn man den Ethikaspekt jetzt mal rauslässt, ernähren. Ich würde mir wünschen, dass sich jeder etwas mehr Platz für Bewusstsein in seinem Alltag schafft. Und das kann man vielleicht auch über die Ernährung hinausziehen. Sich einfach mal so die alltäglichen Sachen, die man vielleicht auch von zu Hause so gelernt hat, mal für sich selbst zu hinterfragen. Wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit den Dingen um, die ich so unterbewusst in meine Gewohnheiten integriert habe? Und das ist eben auch die Ernährung. Und wie gehe ich damit um, dass ich mir jetzt hier 2-3 Mal am Tag im extremsten Fall irgendwelche verarbeiteten Fleischwaren reinziehe, mit dem Hintergedanken, dass das Ganze ein Tier ist oder ein Tier mal dafür gelebt hat. Einfach ein bisschen mehr Bewusstsein, dass sich jeder diese Frage mal stellt für sich. Und dann kann jeder quasi seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Würde ich genauso unterschreiben. Ich finde das sehr gut gesagt.
Dann mache ich jetzt mal den ganz harten Cut. Denn, wie gesagt, ich habe hier noch 10.000 weitere Sachen. Mir fallen wieder auch Aussagen von Nico Rittenau ein, über die wir noch sprechen können und das vollkommen auseinandernehmen können.
Das fände ich spannend. Aber nein.
Ja, weil jetzt, also ich hoffe, man hat es nicht gemerkt. Jetzt kann ich mich ja auch mal outen. Ich bin nicht vegan, ich war mal vegan, ich bin aber vegetarisch. Und ich liebe diese Themen, weil sie eben so, weil man sie aus so vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten kann und angucken kann. Und ich habe in Namibia gelebt, da ist Fleisch alles. So, da habe ich auch nochmal ganz andere Perspektiven von den Leuten kennenlernen dürfen, aber auch andere Herstellung des Fleisches, weil die Antilopen rennen frei rum. So, das kann man gar nicht vergleichen.
Nee.
Ja. Außer die essen Hühnchen, aber es zählt für die übrigens nicht als Fleisch. So. Also auch das lernt man da kennen. Und dann eben auch natürlich diese Debatten zwischen Fleischessenden und vegan oder vegetarisch essenden Menschen. Von zu Hause kennt man ja auch die Gespräche und ich finde es einfach nur immer so schade, dass es oft so ein Gegeneinander ist und man hört sich oft nicht mehr richtig zu, sondern es ist ein Fleisch ist es, nein, es ist vegan, nein, es ist vegetarisch, es ist, weiß ich nicht, was es noch so gibt, alles andere. Und ich glaube, das ist dieses, was wir wieder das einander zuhören sollten und einfach, okay, warum machst du das, Pia? Warum interessiert dich das? Okay, was sind deine Hintergründe dahinter? Und dann kann man sagen, okay, es ist für mich wichtig, dass es um Ethik geht, es ist wichtig, dass ich gesund bin, kommt mein Körper damit klar? Kann ich als Athlet, als Athletin das überhaupt schaffen? Kann ich Muskeln aufbauen? Also was ist einem wichtig dahinter? Und eine Frage war ja auch, kann der Bizeps durch vegane Ernährung wachsen? Ich bin schon sehr froh, dass diese Frage gestellt wurde. Darum kommen wir jetzt zu dem Moment der Wahrheit. Wie groß ist denn eigentlich euer Bizepsumfang? Ich habe mal kurz gedacht, ich hätte den gerne auch von 2019 gewusst, aber...
Ich auch, aber also wenn man von Bildern her guckt, ist er definitiv gewachsen.
Das wäre so cool, wenn du das gemessen hättest damals.
Oder? Sorry.
Das wäre so der ultimative Case einfach für, das funktioniert doch.
Ja.
Aber dann verratet uns doch mal die Ist-Werte von jetzt, war vielleicht schon 3-4 Jahren, Pia, ist ja nochmal ein Unterschied.
Also ich bin auf stolze 35 Zentimeter gekommen.
Das ist gut.
Das ist echt gut, oder? Echt?
Ja, bei Frauen, ich schaue hier gerade mal wieder meine Tabelle, Julia ist um 1 Zentimeter besser.
36?
Man muss dazu sagen, 36. Ich habe vielleicht...
Oh, ich hab noch einen größeren Bizeps als Julia, das ist wichtig.
Was ist denn dein Maß, Lasse?
Also ich habe herausgefunden, dass ein Bizeps größer ist als der andere.
Oh,
safe. Aber ich bin auf stolze 39 gekommen.
Oh, damn.
Das ist auch gut. Ist nicht der Beste, wird es ist gut.
Das dachte ich mir. Er ist mehr als meine Freundin, das reicht.
Ja, man darf sich auch diese kleinen Challenges setzen. Nein, aber zu Pia zurück, 35. Bei den Frauen ist wirklich alles dabei zwischen, jetzt schaue ich mal rein, zwischen 31 bis 40. Also, big range.
Ich habe ein paar Handstand-Push-Ups vorher gemacht.
Ja, viele denken immer, man muss da jetzt schon anfangen, vorher direkt nochmal irgendwie Bizeps-Curls machen. Ich glaube, man muss es ein bisschen vorhinein machen.
Das war zu knapp. Ich wollte es in mein Training einbauen, aber es war wirklich zu knapp.
Nochmal 4 Wochen Plan. Aber auch ja. Nur eine Seite dann.
Ich muss in den Podcast, ich muss noch ein bisschen...
Ey, wenn ich so frage... Ja, Hendrik hat auch 39 übrigens, Lasse.
Ah, okay, dann muss ich noch ein bisschen mehr Bizeps trainieren.
Oh Gott. Ja, ach, ich mag den Moment. Ich habe, meiner ist aber geschrumpft. Guck, oh. Da könnte man auch sagen, vegetarische Ernährung.
Ja.
Daran wird es liegen, Judith.
Ich glaub's auch.
Ich kann dir da ein bisschen Tofu empfehlen.
Essig. Also dadurch, dass ich laktoseintolerant bin, war das immer recht einfach. Da fällt viel raus. Und wie war denn das? Genau, ich habe damals in der Uni. Aber ich hatte nämlich tatsächlich echt Probleme währenddessen. Und dann bin ich wieder umgestiegen und dann ging es mir besser. Also auch das kann sein. Vielleicht habe ich auch einfach was falsch gemacht, who knows. Aber in dem Moment war das für mich etwas besser. Aber ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der immer viel Magenprobleme mit Stress, mit Gedanken, mit allem hat. War vielleicht auch einfach die Mischung. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch die Sache. So, man kann auf alle Faktoren nebenbei achten, aber es muss dir als Person auch gut gehen dabei. Und wenn man es einfach nicht fühlt, jetzt mal auf gut Deutsch gesagt, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Weg für einen. Außer die Ethik spielt so hart rein, dass es funktioniert. Und gleich kommt tatsächlich für euch nochmal das Schwierigste. Ich versuche nochmal ganz grob alles zusammenzufassen. Und dann dürft ihr nacheinander, weil wir heute ja zwei Leute sind, diesen Podcast schließen. Das ist immer eine große Ehre hier. Ihr dürft die letzten Sätze, Wörter, Zitate, Reime, also ihr müsst auch kein langes Ding mehr draus machen, wie ihr wollt. Aber ihr dürft das Gleiche beenden. Also ihr könnt euch kurz nochmal Gedanken machen, wenn ihr wollt. Und ich freue mich erstmal, dass ihr bis zum Ende eingeschaltet habt. Das war heute auf jeden Fall eine etwas längere Folge, aber ich glaube auch dieses Thema, da könnten wir 5 Stunden drüber reden. Wir haben sehr viel angerissen. Wir haben über, wie ernährt man sich auf einer CrossFit-Competition zu generellen Blutwerten. Zum Thema Soja, was sind auch so ein paar Proteinquellen, die man essen kann? Wir haben darüber gesprochen, wie es früher der Steinzeitmensch war, ob es 100% so ist. Also falls da draußen jemand sich wirklich 100% damit auskennt, dann sagt mir gerne Bescheid. Wir haben natürlich auch den ethischen Aspekt kurz angerissen. Da muss man wirklich sagen, kurz angerissen, weil auch der ist viel, viel größer. Dann könnte man viel länger sich natürlich noch drüber unterhalten. Wir haben uns viel über Nico Rittenau heute unterhalten. Also auch da, falls euch das mal interessiert, ihr den vielleicht von früher kennt, da gibt es eine recht lange Folge, 3,5 Stunden sind es, glaube ich, von Unscripted. Gerne mal reinhören, weil der hat noch Aussagen, wo ich richtig Lust hätte, drüber zu reden heute, die aber auch den Rahmen komplett sprengen würden. Aber wenn euch das interessiert, einfach da mal reinschauen. Und falls ihr generell Fragen zu diesem Thema haben solltet, dann sage ich jetzt einfach mal, Pia und Lasse sind für euch da. In den Shownotes steht auch deren Instagram, also ihr könnt sie gerne anschreiben und kontaktieren, ob ihr das mal selber ausprobieren wollt oder nochmal Ernährungsnachfragen habt, wie das jetzt genau funktioniert, wie das mit dem Eisen ist oder die verschiedenen Aminosäuren im Körper, da kennt sich Lasse dann ganz genau aus. Und ich freue mich sehr über euer Feedback und Rückmeldung, wie euch die Folge gefallen hat. Und vielleicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, probiert es ja auch einfach mal aus. Ein Tag vegan, wie fühlt sich das an? Funktioniert das? Bekommt ihr es überhaupt hin oder nicht? Um es einfach mal zu testen. Liebe Pia, Ladies first, würde ich wieder sagen.
Ja, also ich würde zum Schluss einfach nochmal sagen, es ist keine Wissenschaft. Wir ernähren uns tatsächlich schon auch manchmal Tage vegan, ohne es vielleicht zu merken. Es ist nicht so kompliziert. Man kann auch ein guter Athlet sein, wenn man das nach Gefühl macht und sich vielleicht nicht so sehr damit auseinandersetzt. Ich hoffe, dafür bringe ich ein gutes Beispiel. Und ansonsten fand ich den Take von Lasse wirklich gut, dass man einfach ein bisschen mehr hinterfragen sollte, was man als normal erachtet und was man vielleicht auch für Wert Dingen zuschreibt, einfach ein bisschen offener durchs Leben läuft.
Ich kann dem nicht mehr viel hinzufügen. Also ich freue mich natürlich, die Plattform hier gehabt zu haben, um da mal genau drüber zu reden. Also vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Und ansonsten, genau wie Pia es gesagt hat, sie hat es auf den Punkt gebracht, vielleicht einfach mal selbst mit offenen Augen durch den Alltag gehen und das ganze Thema einfach mal für sich selbst zu hinterfragen. Ich glaube, wir haben jetzt heute sehr gut zeigen können, dass es auf jeden Fall möglich ist.